schon relativ alt, mit vielen alten Gebäuden. Und im Sommer sieht man immer ganze Scharen von Touristen durch die Stadt ziehen und diese wunderschönen Häuser bewundern, die mit viel Bemalung und Erkern ausgestattet sind. Also du kannst dort wirklich Häuser aus dem 14., 15. Jahrhundert sehen, die halt schon renoviert sind, aber die etwas rüberbringen von dieser Zeit auch. Preis dem Herrn. Nun, wie gesagt, ich bin das Gegenstück zu Pastorin Katharina, allerdings nicht das völlige Gegenstück. Also wir ergänzen uns recht gut, aber wir sind uns auch in vielen Dingen sehr ähnlich. Und eine Sache, wo wir uns sehr ähnlich sind, ist unsere Liebe zum Wort Gottes. Diese Liebe zum Wort Gottes, die wir eigentlich entdeckt haben, ich weiß nicht genau wann, ich kann ungefähr sagen, wann es bei mir losging, das war so die Zeit in der Bibelschule in Berlin. Dort, ich weiß es noch sehr gut, als wir in der ersten Klasse waren, also ich in der ersten Klasse war, meine Frau war schon ein Jahr früher auf die Schule gekommen, wir waren damals noch nicht verheiratet, da gab es in der ersten Klasse so eine Sache, die wir tun mussten, und zwar mussten wir Verse auswendig lernen, Schriftstellen auswendig lernen. Und ich dachte zuerst, was soll das, wieso soll ich jetzt hier Schriftstellen auswendig lernen? Das ist nichts für mich. Ich will Offenbarung haben. Ich will verstehen, was das Wort bedeutet. Ich will verstehen, was es sagt, was da drin ist für mich. Hab damals nicht gesehen, dass das sehr viel mit dem Auswendiglernen zu tun haben könnte. Nun, dann war es so, dass der Lehrer, der das in Auftrag gegeben hatte, auch gesagt hat, Leute, damit ihr ein bisschen Ansporn habt und motiviert seid, das auch wirklich zu tun, es kann passieren, dass ihr eines Morgens vor Beginn der Schule einfach aufgerufen werdet, um diesen oder jenen Vers vor allen, vor versammelter Mannschaft eben zum Besten zu geben. Und damals war die Bibelschule sehr groß dort in Berlin. Das waren sicher 150 Leute. Und du möchtest dich nicht blamieren vor 150 Leuten, nicht wahr? Amen. Und deswegen habe ich dann diese Versliste genommen und habe sie auswendig gelernt. Jeden einzelnen Vers auf dieser Liste, Grundlagenverse zum neuen Leben in Christus. Und bei diesem Auswendiglernen habe ich entdeckt, dass es das ist, was mein Leben verändert. Ich habe zum ersten Mal verstanden, Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich habe zum ersten Mal verstanden, das gilt für mich. Ich bin tatsächlich völlig errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und damals begann für mich eine Reise mit dem Wort Gottes, die noch lange nicht zu Ende ist. Halleluja. Ich möchte, bevor ich so richtig anfange, euch auch noch den Rest unserer CDs hier verschenken. Das sind so Jahre des Segens. Das war eine Neujahrspredigt. Wir halten immer am Anfang des Jahres so eine Art Neujahrspredigt. Aber bitte denkt nicht, ja, das war jetzt halt nur fürs Jahr 2008 oder 2009. Nein, sondern das sind zeitlose Botschaften, die wirklich immer gleichgültig sind, die du auch mitten im Jahr hören kannst. Also ich wünsche da nicht noch lange ein gutes neues Jahr, das haben wir dann schon gemacht gehabt, sondern es ist wirklich eine starke biblische Botschaft hier. Jahre des Segens, wer möchte diese CD haben? Noch eine, wer möchte die? Okay, dann noch einmal, das Beste kommt noch, wer möchte die haben? Das Beste kommt noch. Nee, du nicht nochmal. Das muss ich hier drüben noch. Halleluja. Aber dass ihr heute Nachmittag hier seid, zeigt mir, dass ihr wirklich Hunger habt. Amen. Ich glaube, es sind wahrscheinlich, die meisten sind heute Morgen schon da gewesen. Amen. Sonst müsste ich euch schelten. Ihr seid offensichtlich die Faulen, die nicht aus dem Bett gekommen sind. Aber die meisten von euch sind die Hungrigen, die noch einmal gekommen sind. Und das ist wunderbar. Halleluja. Ich möchte über ein Thema sprechen heute Mittag, das ich eigentlich schon am Freitagabend eingeführt habe, nämlich die Erneuerung des Sinnes. Einen bestimmten Aspekt der Erneuerung des Sinnes möchte ich euch bringen. Und zwar lautet der Titel meiner Botschaft, strauchelst du noch oder denkst du schon? Strauchelst du noch oder denkst du schon? Im ersten Moment siehst du vielleicht nicht so richtig, was dieser Titel bedeuten soll oder was da drin ist. Ihr werdet es im Laufe der Predigt verstehen und erkennen. Aber eins möchte ich schon mal vorausschicken, nämlich, dass dein Denken sehr viel damit zu tun hat, wie du lebst. Dein Denken ist entscheidend dafür, welche Wege, welche Bahnen dein Leben nehmen wird. Ich bin überzeugt davon, dass niemand von euch ehrlichen Herzens sagen kann, ich bin erfolgreich in jedem Bereich meines Lebens, obwohl ich ein totaler Pessimist bin. Obwohl ich jeden Morgen aufstehe und denke, oh, wahrscheinlich wird das der schlimmste Tag meines Lebens. Ich bin ein Versager, ich werde es wieder nicht schaffen, ich werde es zu nichts bringen im Leben. Meine Frau wird mir davonlaufen irgendwann, meine Kinder hassen mich jetzt schon. Und trotzdem erfolgreich ist, das glaube ich dir nicht. Amen. Niemand wird das allen Ernstes behaupten können. Sondern es ist so, das Maß an Erfolg, das du erlebst, ist ein Zeuge davon, wie du denkst. Denkst du positiv? Was denkst du über dich selbst? Vor zwei Wochen war in der Schweiz der sogenannte eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. In der Schweiz ist alles eidgenössisch. Ihr wisst ja, wir sind die Eidgenossenschaft. Und nebst vielen eidgenössischen Feiertagen, die nichts mit dem Glauben oder der Religion zu tun haben, gibt es eben auch einen eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Und er wurde nicht etwa von der Landeskirche institutionalisiert, sondern vom Staat. Der Staat fand zu einer bestimmten Zeit, um die inneren Spannungen im Land in den Griff zu bekommen, wäre es gut, wenn wir allen Gläubigen sagen, sie sollen einen Tag im Jahr festlegen, wo sie danken, Buße tun und beten. Für das Land, für ihre persönlichen Belange und so weiter. Und ich fand, okay, reden wir doch einmal über ein Thema, an das wahrscheinlich niemand denkt, wenn er Dank-, Buß- und Bettag hört, oder woran niemand denkt, wenn es heißt, lasst uns Buße tun, aber das sehr wohl ein Thema ist, wo Buße getan werden sollte. Nämlich ein falsches Selbstbild. Was denkst du von dir selbst? Was hältst du von dir selbst? Wie siehst du dich selbst? Wie denkst du über dich selbst? Ist das ein Bereich, wo man unter Umständen umkehren muss, wo man Buße tun muss? Sehr wohl, sehr wohl. Denn wenn dein Denken nicht übereinstimmt mit dem, was Gott über dich denkt, dann bist du auf einem falschen Weg, was das betrifft. Und solltest deswegen Buße tun. Buße tun bedeutet nichts anderes als umkehren oder noch genauer umdenken. Es ist das griechische Substantiv Metanoia. Und Metanoia bedeutet, wörtlich übersetzt, mit dem Verstand. Nichts weiter. Das heißt, du tust etwas mit deinem Verstand. Strauchelst du noch oder denkst du schon? Ich möchte ein Zitat hier vorlesen. Ich beginne eigentlich jede meiner Predigten mit einem Zitat. Und je nachdem, wann im Laufe der Predigt das Zitat kommt, daran siehst du, wie viel ich davor schon geredet habe, was gar nicht in meinem Konzept steht. Es reicht nicht aus, einen gut funktionierenden Verstand zu haben. Das würden ja die meisten von uns beanspruchen für sich, nicht wahr? Die meisten von euch, die ihr heute Mittag hier sitzt, ihr würdet von euch selbst sagen, ja, also mein Verstand, auf den halte ich einiges, der funktioniert recht gut. Ich wüsste nicht, warum es anders sein sollte. Es reicht nicht aus, einen gut funktionierenden Verstand zu haben. Das Wichtigste ist, ihn auch gut zu nutzen. Dieses Zitat stammt von René Descartes, einem französischen Philosophen und Mathematiker, der gelebt hat von 1596 bis 1650. Ich lese insbesondere diesen letzten Teil noch einmal vor. Das Wichtigste ist, ihn auch gut zu nutzen, nämlich den Verstand. Und darin können wir alle zunehmen, wenn wir ehrlich sind. Amen. Niemand ist in Sachen Verstand, niemand ist in Sachen Denken da angekommen, wo man ankommen kann. Einstein soll, glaube ich, gesagt haben, dass der normale Mensch nicht einmal 10% seiner Verstandeskapazität nutzt. Und ich glaube, dass das durchaus wahr ist. Nur daraus kann man natürlich falsche Schlüsse ziehen. Die Scientologen zum Beispiel behaupten, wenn du zu uns kommst, dann wirst du deine 90% Verstandesfähigkeit auch noch entdecken und nutzen können. Das ist natürlich grober Unfug. Man sollte vielmehr das in Anspruch nehmen, was Paulus sagt, nämlich, dass wir den Sinn Christi haben. Der Sinn Christi, glaubst du, dass Christus zu 100% seinen Verstand genutzt hat? davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Christus hat seinen Verstand zu 100% genutzt, als er auf dieser Erde war. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum die Schriftgelehrten, die Pharisäer im Tempel, erstaunt darüber waren, wie gelehrt dieser Junge mit 12 Jahren war. Obwohl er zum damaligen Zeitpunkt noch keine rabbinische Ausbildung oder irgendetwas in dieser Art empfangen haben konnte, nicht mit 12 Jahren. Und später dann, Jesus hatte eine übernatürliche Weisheit und eine übernatürliche Fähigkeit, seinen Verstand zu nutzen. Der Vers, um den es heute Nachmittag hauptsächlich geht, ist 1. Petrus 1, Vers 13. Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt, das sollte eigentlich so sein. 1. Petrus 1, Vers 13. Hier sagt Petrus, und er benutzt ziemlich blumige Sprache, man muss eigentlich sagen, es ist eine orientalische Redewendung, die er gebraucht. Er sagt hier, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wenn du das zum ersten Mal liest oder vielleicht auch zum x-ten Mal schon gelesen hast, fragst du dich, um Himmels Willen, was ist gemeint mit umgürten der Lenden der Gesinnung? Was sind die Lenden meiner Gesinnung? Was sind überhaupt die Lenden? Das ist ein altertümliches Wort für die Hüften, beziehungsweise für einen Bereich der Hüften. Dieser seitliche Bereich der Hüfte, könnte man sagen. Aber was bedeutet das im Zusammenhang mit der Gesinnung? Kann mir das jemand erklären? Und damit wir verstehen, worauf diese Aufforderung eigentlich gerichtet ist, was Petrus von uns möchte, müssen wir diesen Vers ein bisschen auseinandernehmen. Lass uns zuerst das Wort anschauen, welches hier mit umgürtet übersetzt worden ist. Umgürtet ist das griechische Verb anazonomi. Anazonomi. Und anazonomi ist ein besonderes Wort, denn es erscheint nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament. Immer dann, wenn ein Wort nur ein einziges Mal vorkommt im Neuen Testament, ist es entweder ein relativ unwichtiges Wort oder es ist ein relativ wichtiges Wort mit einer einmaligen eigenen Bedeutung, die insbesondere für die hier vermittelte Wahrheit wichtig ist. Das muss man verstehen. Anazonomi bedeutet eigentlich nicht umgürten, sondern es bedeutet hochgürten. Ist aber nicht so übersetzt worden, weil wir dieses Bild verstehen müssen, das Petrus macht, damit das überhaupt Sinn ergibt. Anazonomi, wieso hochgürten? Wobei im Grunde genommen ist es ganz einfach zu erklären. Meine Hose heute Nachmittag ist eigentlich auch hochgegürtet. Für euch sieht es so aus, wie wenn sie umgürtet ist, ja? Um meine Hüften, aber im Grunde genommen ist sie auch hochgegürtet. Das heißt, sie bleibt durch den Gürtel in der Position, wo sie sein soll. Nun bin ich Gott sei Dank nicht jemand, der seine Hose verlieren würde, wenn er keinen Gürtel trägt. Aber zu einem Anzug trägt man einen Gürtel. Kleiner Modetipp für die Männer. Oder eigentlich solltest du überhaupt einen Gürtel tragen. Also Hosen ohne Gürtel sehen in den meisten Fällen nicht sehr vorteilhaft aus. Das war gratis nebenbei. Dieses Wort umgürtet kommt also nur an dieser einen Stelle vor. Es bedeutet, sich hinaufgürten. Nun, für welches Bild steht denn das Wort? Ihr wisst ja, wenn ihr entsprechende Filme gesehen habt, wie die Leute damals ausgesehen haben, wie sie sich gekleidet haben. Sie hatten eben nicht einen zweiteiligen Anzug an, der aus Hose und Jackett bestand und einem Hemd und einer Krawatte, sondern sie trugen weite Gewänder. Sie trugen meist nur ein Untergewand und ein Übergewand, eine Tunika, einen, wie man es auch immer nennt. Im römischen Bereich nannte man es Tunika, so eine weite Hülle, eine Art Mantel, den man sich nicht einmal unbedingt zugegürtet hat, sondern den man so weit trug, wie er eben war. Um die Luft zirkulieren zu lassen in diesen heißen Gegenden, wo die Leute sich zu biblischen Zeiten ja befanden. Nun, gab es aber auch Situationen, wo sie in diesen weiten Gewändern Dinge verrichten mussten, die sie so nicht ohne weiteres hätten tun können. Stell dir einmal vor, du trägst eine weite Schärpe, du trägst eine weite Tunika. Das ist ganz bequem, solange du lustwandelnd zum Beispiel in der Gemeinde herumläufst und dich ein bisschen unterhältst mit den Leuten und ein bisschen philosophierst. Aber möglicherweise steht Pastor Bernd auf und sagt, ich brauche unbedingt ein paar Männer, die mir noch helfen, irgendetwas zu transportieren oder irgendetwas zu verschieben, das Kreuz auf die andere Seite des Raumes zu bringen. Spätestens jetzt denkst du, oh, hätte ich doch nur etwas anderes angezogen. Aber die Leute damals waren immer so gekleidet. Was taten sie aber in dem Moment, wo sie arbeiten sollten? Sie gürteten ihr Gewand hoch, so dass es ihnen beim Gehen oder beim schnellen Gehen nicht mehr in den Weg kam. Dasselbe galt, wenn sie sich schneller fortbewegen mussten, als eben nur so ein bisschen durch die Gassen Jerusalems zu flanieren. Dann gürteten sie ihre Gewänder ebenfalls hoch, so dass sie ihnen beim schnellen Gehen nicht in den Weg kommen würden. Dieses Bild steht hinter dem, was Petrus hier sagt. Und das müssen wir verstehen, wenn wir den Sinn mitbekommen wollen von dem, was er hier sagt. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Petrus sagt also mit anderen Worten, unsere Gesinnung oder unser Verstand, wie es eigentlich heißen sollte in diesem Vers, unser Verstand ist bekleidet. Stimmt das? Unser Verstand ist bekleidet. Du trägst deinen Verstand nicht einfach so lose vor dir her, sondern das ist etwas, das zusammengehalten wird, das eine bestimmte Form hat, das in dir verborgen ist. Du trägst auch nicht das Herz auf der Zunge. Amen. Du sagst auch nicht immer gleich allen, was du denkst. Das ist richtig so. Der Verstand ist also bekleidet, könnte man sagen, und zwar durch die einzelnen Gedanken, die in dir arbeiten und wirken und das Ganze irgendwie zusammenhalten. Nun gibt es verschiedene Verfassungen des Verstandes. Manche Leute lassen ihren Verstand freien Lauf und können sich oder wollen sich nicht daran gewöhnen, dass sie ihre Gedanken zusammenhalten sollten. Ich weiß noch, wir haben in der Grundschule ein Lied gelernt, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist kein typisch schweizerisches Lied, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie ergründen? Und so weiter und so fort. Und dieses Lied ist mir geblieben. Ich dachte, oh, okay, die Gedanken sind frei. Wer kann sie ergründen? Also, niemand sieht, was ich denke. Während der Lehrer oder die Lehrerin vorne an der Tafel steht und irgendetwas erklärt, kann ich denken, was ich will. Und das tat ich dann auch. Und meine Gedanken wanderten aus dem Fenster. Meine Gedanken wanderten hierhin und dorthin und taten alles Mögliche und Unmögliche, während der Lehrer etwas erklärte. Nun, in den ersten 6 Jahren meiner schulischen Laufbahn schadete mir das nicht allzu viel, denn die Dinge fielen mir zu. Aber als ich dann in die nächsthöhere Klasse kam, in die sogenannte Sekundarschule, wie es bei uns hieß, hatte ich mir so angewöhnt, dass die Gedanken frei sind, und hatte mir so angewöhnt, meine Gedanken spazieren gehen zu lassen, dass ich nicht mehr mich konzentrieren konnte auf diesen Lernstoff, der mir da dargeboten wurde. Und jetzt fielen mir die Dinge nicht mehr zu. Französisch zum Beispiel ist nicht eine Sprache, die du einfach so lernst. Amen. Weiß jemand, wovon ich rede? Jegliche Fremdsprache ist nicht etwas, das du einfach so lernst. Insbesondere, wenn es eine Sprache ist, die dir vielleicht vom Natürlichen her nicht so liegt. Höhere Geometrie oder höhere Mathematik, das ist nicht etwas, was du so einfach lernst. Ich weiß noch, als wir dann in der dritten Sekundarschule oder wo es war, mit Algebra angefangen haben, da war bei mir Schluss, aus, Sense. Ich verstehe heute noch nicht, warum A Quadrat plus B Quadrat oder wie sag mal, meine Frau ist Mathematikerin, sie hat Mathematik studiert. Das ging mir einfach nicht rein. Und ich konnte meinen Verstand nicht mehr so konzentrieren, wie es nötig gewesen wäre, um diese Dinge zu lernen. Ich hatte mir einen Spazierverstand angeeignet. Mein Verstand wurde nicht zusammengehalten, ich hatte die Lenden meiner Gesinnung nicht umgürtet. Mein Verstand war zu allem Möglichen in der Lage, aber nicht mehr mathematisch zum Beispiel zu denken. Nun, warum erzähle ich das alles? Weil ich davon überzeugt bin, dass es viele gibt, die in ihrem Verstand nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu erfassen, obwohl sie sie erfassen sollten. Warum hast du solche Mühe, das Wort Gottes zu verstehen? Nicht, weil es in einer Sprache geschrieben ist, die du nicht verstehst, sondern weil du dir nicht antrainiert hast, den Dingen auf den Grund zu gehen, so dass das für dich klar wird, was da steht. Mit Hilfe von Wörterbuch, mit Hilfe von Konkordanz, mit Hilfe von anderen Übersetzungen. Aber wisst ihr was, Leute? Das ist nötig. Wir brauchen einen trainierten Verstand, um das Wort Gottes zu verstehen. Amen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Nun, lasst uns einen Schritt weitergehen und das Wort Lenden anschauen. Das Wort Lenden ist das griechische Wort Osphus. Und Osphus bedeutet die Lende, die Hüfte, als der Teil des Körpers, wo der Gürtel auflag. Wenn man eine Tätigkeit in Angriff nahm, legte man einen Gürtel um die Hüften, damit man das Gewand so hochziehen konnte, dass es beim Gehen nicht hinderlich war und man etwa darüber stolperte. Die Lendengürten bedeutet deswegen auch, ist ein Zeichen oder ein Bild für Bereitschaft. In Bereitschaft sein. Jesus sagt an einer Stelle, habt eure Lenden gegürtet. Mit anderen Worten, seid parat. Seid bereit zu jeder Zeit, zur gelegenen und auch zur ungelegenen Zeit. Das ist eine Haltung, die wir als Christen unbedingt haben sollten. Bereitschaft. Weißt du, wann Jesus zurückkehrt? Nein. Amen. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten zu wissen, wann Jesus zurückkehrt, zumindest in welchem Jahr. Aber auch das ist nicht wahr. Amen. Du kannst weder das Jahr noch den Tag noch die Stunde sagen. Manche, und seht ihr, hier kommt wieder der Verstand ins Spiel. Manche haben sich gedacht, okay, wir sind kleine Schlaumeier, weil Jesus nur gesagt hat, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, bedeutet das, aha, das Jahr und den Monat können wir wissen. Oh Mann. Nein, auch das Jahr und den Monat kannst du nicht wissen, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Ah, Jesus hat gesagt, er kommt zu einer Stunde, da wir es nicht meinen. Also, dann meinen wir es mal nicht, dann kommt er. Du musst deinen Sinn erneuern. Du musst dein Denken erneuern. Amen. Was Jesus uns damit sagen will, ist nichts anderes als, ich kann jederzeit kommen und du weißt nicht, wann ich komme. Auch wenn du es meinst zu wissen, du weißt es nicht. Deswegen sei bereit, habe die Lenden gegürtet und habe insbesondere eben die Lenden deines Verstandes gegürtet. Dann hatte dieses Wort Lenden aber eine weitere Bedeutungsebene, nämlich die Lenden waren nach alter hebräischer Auffassung der Ort, wo die Zeugungskräfte entsprangen. Daher kommen solche Redewendungen wie in Hebräer 7, Vers 10, wo es heißt, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Die Rede ist von Isaac oder Jakob im Zusammenhang mit Abraham, der auf Melchisedek traf und ihm den Zehnten gab. Vom Sohn Abrahams heißt es hier, er war noch in der Lende des Vaters. In der Lende des Vaters. Mit anderen Worten, er war potenziell vorhanden wegen der Zeugungskraft, der Zeugungsfähigkeit Abrahams. Und dafür stehen die Lenden. Petrus sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Lasst uns dieses Bild nun kombinieren. Petrus sagt eigentlich nichts anderes, als unsere Gesinnung, unser Verstand, unser Denken hat Zeugungskraft. Hier entspringen die Ideen, hier entspringen die Visionen, hier entspringt deine Zukunft. Aus dem, was du denkst, aus dem, was du wagst zu denken, aus dem, was du wagst dir vorzustellen. Das ist der Grund, warum der Verstand, warum das Denken so wichtig ist. Denn genauso wie du die Stellen zusammenhältst und beschützt und bedeckst und bewahrst, wo deine natürliche Zeugungskraft entspringt, nicht wahr? Solltest du es auch mit deinem Verstand tun, mit den Lenden deines Verstandes. Und ich glaube, es ist ein Zeichen der Zeit, dass es heute so viele Männer und auch Frauen gibt, die nicht mehr wissen, wie sie mit den natürlichen Zeugungsorganen umgehen sollen, die auch nicht mehr wissen, wie sie mit den Lenden ihres Verstandes umgehen sollen. Und leider muss man sagen, hat das auch Einzug gehalten in den Leib Christi. Viele Christen sind nichts anderes als Mitläufer. Hallo? Darf man so etwas sagen hier? Ich glaube schon, gell? Damit meine ich nicht unbedingt euch. Jeder muss sich selbst überprüfen, wo er steht. Viele Christen sind nicht mehr als Mitläufer. Wir sind aber nicht dazu berufen, Mitläufer zu sein, sondern Nachfolger Jesu Christi. Amen. Und das ist nicht eine Mitläuferschaft. Das griechische Wort für Jünger ist das Substantiv Mathetes. Und weißt du, was dieses Wort bedeutet? Nichts anderes als ein Student, ein Lernender. Hier kommt wieder der Verstand ins Spiel. Amen. Nun, vielleicht hast du dich schon gefragt, warum geht es in meinem Leben nicht vorwärts? Warum kann ich bestimmte Hürden nicht überspringen? Warum kann ich bestimmte Klippen nicht umschiffen? Warum falle ich immer wieder in dieselben Gruben? Warum ist meinen Bemühungen kein Erfolg beschieden? Könnte es daran liegen, dass du die Lenden deiner Gesinnung nicht umgürtet hast? Dass du noch nicht verstanden hast, wie wichtig dein Denken ist für das, was du hervorbringen kannst in deinem Leben? Seht ihr, wenn ich meine Gedanken wandern lasse, wo sie gerade hinwollen, an einem Tag wie heute, könnte ich nicht hier stehen und euch predigen. Mit anderen Worten, wenn ich an einem Morgen in den Gottesdienst komme, sei es in meiner eigenen Gemeinde oder in einer fremden Gemeinde wie hier heute, dann habe ich einen Tunnelblick. Dann sehe ich eigentlich nur eins. Wann ist mein Einsatz, das Wort zu verkündigen? Ich konzentriere alles, was in mir ist, meine ganzen Gedanken. Ich halte alles zusammen, was in mir ist, auf diesen Punkt. Und dann schieße ich los. Warum ist eine Kanone so gefährlich? Warum ist ein Gewehr so gefährlich? Weil es sehr, sehr konzentriert ein Geschoss abschießen kann in eine spezifische Richtung. Warum ist eine gute Predigt so gefährlich? Weil sie genau diese Qualität hat. Was ist an einer schlechten Predigt so schlecht? Beziehungsweise warum sind manche Predigten gut und andere sind nicht so gut? Ich kann euch sagen, was eine schlechte Predigt ausmacht. Eine schlechte Predigt ist eine, die vom Hundertsten ins Tausendste kommt, aber keinen Punkt wirklich penetriert. Hallo? Und, nun, ich rede als Prediger, das tue ich oft, aber dasselbe gilt auch für euch. Dasselbe gilt für das, was ihr mit euren Gedanken tut. Du möchtest eine eigene Firma gründen. Du möchtest erfolgreich sein in dem, was du tust. Egal, was es ist, das du tust, konzentriere dich in deinen Gedanken auf das, was du tust. Lerne alles über dieses Gebiet, was du lernen kannst. Amen. Sonst der Erfolg wird nicht einfach über dich kommen. Seht ihr, manche Christen haben diese irrige Vorstellung, wenn der Herr will, dann wird es geschehen. Nun, der Herr will vieles, das nicht geschieht. Der Herr will vieles, das nicht geschieht in unserem Leben. Der Herr will zum Beispiel, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, stimmt's? Will der Herr das? Warum geschieht es dann nicht? Weil diese Leute einen Teil beizutragen haben, weil sie ein Wörtchen mitzureden haben. Und solange du dich mit diesem Willen Gottes nicht eins gemacht hast, wird dir das nicht widerfahren, was der Herr grundsätzlich will. Amen. Womit sollen unsere Lenden umgürtet sein? Wir haben jetzt ein Bild entworfen, das ich noch weiter ausbreiten möchte. In Epheser 6, Vers 14 lesen wir wieder von den Lenden. Und zwar heißt es hier, Epheser 6, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du sagst, aber Pastor Manfred, du hast doch gerade gesagt, dieses Wort umgürten erscheint nur an einer einzigen Stelle im Neuen Testament. Warum heißt es hier denn wieder umgürten? Weil die Elberfelder Übersetzung hier zwei verschiedene griechische Worte mit einem deutschen Wort wiedergegeben hat. Hier erscheint nämlich das Wort Perizonomi. Und Perizonomi bedeutet das, was ich euch vorhin demonstriert habe. Nämlich das Umgürten. Peri, die Peripherie, der Rand des Kreises, bedeutet immer umherum. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist eine andere Bewegung, die hier gemacht werden soll. Anazonomie bedeutet das Gewand hochnehmen, zusammennehmen, zusammenraffen und dann zusammenbinden. Aber zu stehen mit den Lenden umgürtet mit Wahrheit ist eine andere Bewegung. Nämlich, das ist eine Art geistlicher Dynamitgürtel, den du dir da anlegst. Eine Art geistlicher Sprengstoffgürtel. Ihr kennt das Bild. Amen. Palästinensische Terroristen, die in irgendwelche Gebiete gehen mit einem Sprengstoffgürtel. Sie sind eine sehr gefährliche Ladung. Und genauso kannst du eine gefährliche Ladung sein für den Teufel, für deine Umstände, für die Absichten des Feindes, wenn du deine Lenden umgürtet hast mit Wahrheit. Der große Vorteil dabei ist, dass die Wahrheit dir selbst nicht schaden wird und auch keinem anderen Menschen schaden wird, sondern nur den Plänen, Zielen und Absichten des Feindes schaden wird. Halleluja! Seht ihr, der Teufel ist ein Pervertierer. Es gelingt ihm immer wieder, im Natürlichen und auch im Geistlichen Dinge zu tun und Dinge groß zu machen, die eigentlich Gottes Plan waren. In einer verdrehten Art und Weise bringt er es wieder, so dass alle Angst haben davor. Wir haben zum Beispiel auch im Leib Christi Angst davor, militärische Begriffe zu verwenden. Obwohl das Wort Gottes immer wieder militärisches Vokabular verwendet. Und seine Armee Gottes nennt. Paulus kennt viele Begriffe, die er verwendet in seinen Briefen, die eigentlich militärische Fachbegriffe sind. Hypotassomai zum Beispiel, das Wort für unterordnen, bedeutet nichts anderes als unter einen militärischen Befehlshaber untergeordnet zu sein. Aber wir haben Angst davor. Warum? Weil irgendein Verrückter diese Begrifflichkeit und dieses System so missbraucht hat, dass es für uns verloren scheint. Wir sollten uns diese Dinge wieder neu aneignen, gereinigt und geheiligt durch das Wort Gottes. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du kannst also und sollst die Lenden deines Verstandes umgürten mit Wahrheit. Das ist der Rahmen, in dem dein Verstand laufen darf. Halleluja. Paulus sagt an anderer Stelle, alles was wahr ist, das erwägt, das bedenkt, darüber sinnt nach. Solange es wahr ist, go for it. Alles was wahr ist das Terrain, das für dich bestimmt ist. Und Wahrheit, damit bin ich eigentlich beim selben Thema angelangt wie meine Frau heute Morgen. Wahrheit ist dieses Wort. Wahrheit ist das hier. Wie kannst du dir ein Arsenal von Wahrheiten aneignen, die in der Lage sind, die Lenden deines Verstandes, die Lenden deiner Gesinnung zu umgürten? Wie schaffst du das? Wie bringst du das fertig? Indem du dir erst einmal ein Gesamtbild verschaffst, von diesem Wort. Und dann aber auch mehr und mehr spezifische Wahrheiten findest für spezifische Lebenssituationen, wo du merkst, aha, da ist mein Verstand, mein Denken nicht so diszipliniert oder nicht so konzentriert, wie ich es brauchen würde, um Erfolg zu haben in meinem Leben. Suche die Wahrheit im Wort. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus an einer Stelle. Amen. Nun lass uns dieses Wort Gesinnung noch ein bisschen genauer anschauen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und ich habe schon ein bisschen erklärt, Gesinnung ist eigentlich hier die falsche Übersetzung. Das Wort kann zwar auch Gesinnung bedeuten, aber mit Gesinnung meinen wir üblicherweise etwas anderes, nämlich die Einstellung, die Herzenshaltung, die jemand hat. Das mag auch eine Rolle spielen, aber es spielt hier nicht die Hauptrolle, sondern Gesinnung ist das griechische Wort dianoia. Und dianoia bedeutet eigentlich das Denkvermögen, der Verstand, die Vernunft. Dann eben erst die Gesinnung oder die Art und Weise des Denkens. Ich glaube, dass das Wort dianoia ein sehr, sehr wichtiges Wort ist im Neuen Testament. Das Wort Verstand ist ein wichtiges Wort. So wichtig, dass Jesus es erwähnt in einer zentralen Schriftstelle. Lass uns diese zentrale Schriftstelle einmal anschauen. Ich glaube, dass die meisten von uns darüber immer wieder hinweggelesen haben, wie wenn es nicht dastehen würde. Und zwar Matthäus 22, die Verse 36 bis 37. Matthäus 22, 36 bis 37. Hier heißt es: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Irgendein Pharisäer, Sadduzäer oder sonst irgendein Er hat Jesus versucht und wollte wissen: Jesus, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und da hören die meisten von uns auf zu lesen. So viel wissen wir, so viel haben wir in Erinnerung, das haben wir im Hinterkopf. Ich soll den Herrn, meinen Gott, lieben mit meinem ganzen Herzen. Das ist es, was in unseren Liedern vorkommt. Das ist es, was wir in der Erinnerung behalten haben. Wir lieben den Herrn von Herzen. Nun, das ist schön und gut, aber das ist nur der erste Teil von dem, was Jesus hier sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Wann hast du den Herrn zum letzten Mal mit deiner Seele geliebt? Deine Seele, das ist Verstand, Wille und Gefühl. Amen. Und jetzt könnte man sagen, wird der Herr noch spezifischer, du sollst ihn mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Verstand. Wie kannst du das, wenn dein Verstand, wenn du ihm erlaubst, alles Mögliche zu denken, gottlose Gedanken zu denken, schlecht über dich selbst zu denken, schlecht über andere zu denken, schlecht über deine Zukunft zu denken, hast du damit den Herrn, deinen Gott, geliebt? Mit deinem Verstand? Nein. Sondern du hast vielleicht den Herrn, deinen Gott, geliebt mit deinem ganzen Herzen. Aber nicht wirklich eigentlich. Denn du kannst den Herrn, deinen Gott, nur dann wirklich lieben, wenn du ihn in all diesen drei Bereichen wirklich liebst. Nämlich Herz, Seele und Verstand. Aber manchmal trösten wir uns damit. Ah, ich habe ein schönes Gefühl gehabt im Gottesdienst. Also habe ich den Herrn geliebt mit meiner Seele. Aber liebst du den Herrn auch mit deiner Seele, wenn deine Seele mal nicht mitspielt? Liebst du den Herrn auch mit deiner Seele, wenn es daran wäre, zu deiner Seele zu sagen: Nur Mut, meine Seele, steh auf, meine Seele, komm zur Ruhe, meine Seele? Der Psalmist sagt, dass er zu seiner eigenen Seele spricht. Liebst du den Herrn auf diese Weise mit deiner Seele? Aber insbesondere im Sinne des Themas, liebst du den Herrn mit deinem ganzen Verstand? Und als ich diese Botschaft vorbereitet habe, ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, dass hier noch ein weiteres Wort, ein wichtiges drin ist, nämlich das griechische Wort holos, für ganz. Ganz bedeutet allumfassend. Holos bedeutet ganz im Sinne von allumfassend. Mit anderen Worten, mit dem ganzen Verstand bedeutet mit allem, was der Verstand fähig ist zu tun. Oh, was ist das für eine Botschaft heute Nachmittag, Pastor Manfred? Möchtest du, dass wir alle Intellektuelle werden? Im Sinne des Wortes Gottes, ja. Wisst ihr, manchmal retten wir uns damit heraus oder versuchen uns damit zu entschuldigen, dass wir sagen, ja, ich bin halt nicht so. Ich bin halt eher der manuelle Typ. Oder ich bin halt eher der intellektuelle Typ. Oder ich bin halt mehr so der Sportler. Oder ich bin halt mehr so der Sinnesmensch. Das sind alles Ausreden. Wenn das Wort Gottes uns sagt und Jesus uns quasi gebietet und sagt, das ist das wichtigste Gebot, dass wir den Herrn, unseren Gott, auch lieben mit unserem ganzen Verstand, dann hat niemand mehr eine Entschuldigung. Amen. Wenn du keine entsprechende Schulbildung hast, dann hol sie nach. Wenn du noch nie ein Buch oder außer in der Schule, seit du den Schulabschluss gemacht hast, keine Bücher mehr gelesen hast, dann fang an zu lesen. Wie du noch nie gelesen hast in deinem Leben. Oh, ich bin halt nicht so der Leser, ich gucke lieber auf einen Bildschirm. Fang an zu lesen. Wenn du dieses Gebot gehorsam sein willst, dann fang an zu lesen. Insbesondere deine Bibel, aber auch andere gute Bücher, die dir dabei helfen, die biblische Wahrheit besser zu erkennen. Amen. Preis dem Herrn. Nun, das war eigentlich schon der Kern meiner Botschaft. Es ginge noch weiter. Ich möchte euch zum Schluss noch den ganzen Zusammenhang ein bisschen genauer vor Augen malen. Damit, denke ich, schaffen wir einen guten Abschluss. Lasst uns noch einmal lesen, 1. Petrus 1, Vers 13 und jetzt auch folgende. Darum umgürtet die Lenden eures Verstandes und seid nüchtern, hofft gänzlich auf die Gnade, die euch gebracht wird in Offenbarung Jesu Christi. Hier ist ein kleiner Stolperstein drin, denn die üblichen Übersetzungen fügen hier einen Artikel ein vor Offenbarung. Sie lesen also in der Offenbarung Jesu Christi, was viele so verstehen, ja, dann, wenn Jesus offenbart wird, dann, wenn er zurückkommt, dann wird all das Realität werden und dann werden wir die Fülle der Gnade erkennen und dann wird sich all das offenbaren, was uns gehört. Aber beachte, dieser Artikel steht nicht im griechischen Grundtext. Es heißt deswegen, die euch gebracht wird in Offenbarung Jesu Christi. Hofft gänzlich auf die Gnade, die euch gebracht wird in Offenbarung Jesu Christi. Mit anderen Worten, in dem Maße, wie Jesus dir offenbart worden ist, kannst du seine Gnade erkennen. Und Gnade brauchst du, auch um das zu tun, wovon wir zuerst gesprochen haben, nämlich die Lenden deiner Gesinnung zu umgürten. Ohne seine Gnade glaube ich, dass wir nicht in der Lage sind, dies wirklich zu verstehen und zu praktizieren, also umzusetzen. Warum? Weil es dem Feind gelungen ist, irgendwie uns da zu sehr in Verwirrung zu halten. Aber durch die Gnade Gottes ist dieses möglich. Und verschiebt diesen Tag der Gnade nicht bis zur Wiederkunft Jesu Christi, sondern die Offenbarung Jesu Christi, die du jetzt schon hast, das ist dein Kapital. Lass mich die restlichen Verse noch lesen. Als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht in die Form der früheren Begierden pressen, denen ihr in Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so werdet auch ihr heilig in eurer ganzen Lebensführung. Weil geschrieben steht, werdet heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der in unparteiischer Weise richtet nach eines jeden Werk, so verhaltet euch für die Zeit eurer Fremdlingschaft in Ehrfurcht. Mit anderen Worten, solange wir auf dieser Erde als Pilger leben, sollten wir uns in Furcht Gottes bewegen. Halleluja! Preis dem Herrn! Und alles beginnt damit, dass wir unsere Gürtel schnappen, unseren Gürtel der Wahrheit nehmen und die Lenden, sprich die Fähigkeit zur Fortpflanzung im Verstand, dass wir sie umgürten, zusammenfassen und so unseren Sinn erneuern auf den Punkt hin, den das Wort Gottes uns gegeben hat. Halleluja. Amen. Amen. Pastor Bernd, möchtest du einen Aufruf noch machen?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.